Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein Brötchen und Filterkaffee, das ist kein Frühstück. Wer sowas behauptet, der hat doch keine Ahnung und hat sie auch ehrlich gesagt nicht alle. Was? Das Finanzamt behauptet das, dass Brötchen und Kaffee ohne Butter, ohne Marmelade, ohne Wurst, dass das ein Brötchen ist. Warum? Ah, die wollen Geld verdienen. Die wollen noch mehr Geld von uns und behaupten das dann extra. Okay, aber ein Gericht hat anders geurteilt. Das ist kein Frühstück. Die ganze Geschichte gibt's gleich hier bei uns. Außerdem schalten wir nach Katalonien. Dort war ja heute Generalstreik und große Demo. Ihr habt's gerade in unserem Update gehört. Wir hören von unserem Korrespondenten, wie die Stimmung aktuell in Katalonien ist. Am Mikrofon heute Abend Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Vor 27 Jahren sind die BRD und die DDR vereint worden. Was sich in Katalonien aber einige wünschen, ist genau das Gegenteil. Eine Trennung. Weg von Spanien hin zu einem souveränen Staat. Am Sonntag haben sich 90% der Katalanen, die es zu einer Wahlurne geschafft haben, für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Wahlbeteiligung 42%. Und seit Tagen herrscht in der Region große Unruhe, vor allem in Barcelona. Wir haben auch hier die Bilder gesehen von Polizisten, die Menschen an den Haaren aus den Wahllokalen ziehen. Es gab am Sonntag viele Verletzte. Und dann haben Dutzende Gewerkschaften und andere Organisationen zu einem Generalstreik in Katalonien aufgerufen für heute. Oliver Neuroth ist unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Spanien. Oliver, wie hat sich dieser Streik heute in Barcelona bemerkbar gemacht?
Er macht sich erstmal dadurch bemerkbar, dass kaum Geschäfte auf sind. Also wenn man durch die Straßen geht, ist alles verriegelt, wie heute am deutschen Feiertag. Aber eigentlich ist ja hier ein ganz normaler Arbeitstag in Spanien. Es ist alles zu, kaum ein Café hat auch geöffnet. Alles wirkt ein bisschen gespenstisch ruhig. Keine Straßenbahn fährt, beziehungsweise keine Metro, kein Bus. Es ist so ein bisschen Stillstand in der Stadt eingekehrt. Allerdings nur, was eben motorisierten Betrieb angeht. Denn die Menschen sind auf der Straße und die sind in Massen auf der Straße. Es ist so, dass die Zahl von 300.000 in den Medien kursiert. So viele Menschen sollen heute demonstrieren in Barcelona in der Innenstadt. Also ein riesiger Auflauf an Leuten, die Unabhängigkeit wollen.
Und auch der FC Barcelona hat ja angekündigt, sich an dem Protest gegen Polizeigewalt zu beteiligen. Die Profi- und auch die Jugendteams, die haben nicht trainiert. Die Geschäftsstelle ist geschlossen. Was bedeutet das denn in Barcelona, wenn sich so ein populärer Fußballclub an diesem Streik quasi beteiligt?
Das ist natürlich ein Zeichen, ganz klares Zeichen dafür, dass der FC Barcelona sich sehr politisch einsetzt. Und das tut er ja schon sehr lange. Der FC Barcelona stand immer schon so für das Katalanische im spanischen Profifußball, für den katalanischen Verein, der ja immer diese Tradition, die katalanische, sehr hoch gehalten hat. Und nun also auch zeigt, wir machen bei der aktuellen Debatte auch nicht einfach so weiter wie bisher, sondern streiken bzw. sagen ganz klar, die Unabhängigkeit, die finden wir gut. Und das, was Madrid getan hat, den immensen Polizeieinsatz am vergangenen Wochenende, den wollen wir auch bloß nicht gutheißen.
Jetzt haben wir gestern schon darüber gesprochen, dass viele Politiker in Deutschland und auch in der EU klärende Gespräche fordern. Ist da schon was zu sehen?
Nein, da sind wir nicht wirklich weiter. Es ist so, dass ja auch der katalanische Ministerpräsident genau das ins Gespräch gebracht hat, dass ein externer, ein internationaler Vermittler kommt. Ich war heute auf dieser Großdemo hier am Universitätsplatz in Barcelona, habe mich ein bisschen umgehört, auch mal die Leute gefragt, was sie denn für Ideen hätten, wer denn da eventuell sich einschalten kann in diesen Konflikt. Und ich habe sehr oft den Namen Angela Merkel gehört, tatsächlich. Also die deutsche Bundeskanzlerin hat ein Standing, hat ein Image einer guten Vermittlerin, einer Frau, auf die man hört. Ich weiß nicht, ob sie bereit dazu wäre, aber zumindest ihr Name wird häufiger genannt.
Du hast ja auch gestern schon gesagt, diese 48 Stunden, die die katalanische Regionalregierung sich selber gegeben hat durch das Gesetz, das sie damals eingebracht haben, die werden jetzt nicht unbedingt gehalten werden müssen. Also es muss nicht nach 48 Stunden die Unabhängigkeit ausgerufen werden. Aber gibt es schon Anzeichen, wie es jetzt in den kommenden Tagen weitergehen soll von Seiten der Regionalregierung in Barcelona?
Genau, gestern hatten wir terminlich noch überhaupt nichts vorliegen. Jetzt kristallisiert sich so langsam durch, was passieren könnte. Es heißt, dass morgen morgen das Thema im Parlament, im Regionalparlament hier in Barcelona behandelt wird, das Thema Unabhängigkeit, aber dass dann erst nach einem Termin gesucht werden soll, wann wirklich diese Unabhängigkeitserklärung dann erfolgen soll. Also morgen dürfte eine Klarheit bestehen eben über den nächsten Termin und Abgeordnete spekulieren schon, dass es so in Richtung Ende der Woche oder Montag geht. Möglicherweise auch wird das Parlament am Wochenende zusammenkommen und eben diesen umstrittenen Unabhängigkeitsantrag quasi dann verlesen bzw. die Erklärung verlesen. Das wird also wahrscheinlich Richtung Ende der Woche oder Wochenende sein.
Was schätzt du denn dann, was in diesem Augenblick dann passiert? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Bayern ruft jetzt die Unabhängigkeit aus. Wir in NRW oder auch die Kollegen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen würden das einfach nur belächeln und sagen, ja, ja, macht ihr mal und einfach weitermachen als gesamtdeutscher Staat. Was wäre denn dann, wenn es in ein paar Tagen ein unabhängiges Katalonien gäbe, was eigentlich gar nicht unabhängig ist?
Ja, das stellen sich viele diese Frage und so richtig beantworten lässt es sich auch nicht. Also formal wäre es ja wirklich so, wenn Katalonien sagt, wir sind jetzt ein eigener Staat, dann wäre es kein Teil mehr der Europäischen Union. Das heißt, im Umkehrschluss, die Währung Euro würde es ja auch nicht mehr geben. Und wie das von jetzt auf gleich mal eben gemanagt werden sollte, das kann irgendwie im Augenblick niemand beantworten hier. Ob dann überhaupt noch die Menschen bezahlt werden können, ob dann hier noch die Busse und Bahnen fahren, ob überhaupt noch das Leben funktioniert, all das ist absolut unsicher. Und die spanische Regierung hat, glaube ich, auch ein bisschen Panik davor. Und man hört jetzt, dass es Überlegungen gibt, einen bestimmten Paragraphen der Verfassung zu aktivieren. Das ist der berühmte Artikel 155 und der besagt, dass die Regierung in Madrid quasi ja die Kontrolle über eine Region übernimmt, ihr die Autonomie entzieht. Das ist ein sehr umstrittener Paragraph, weil es natürlich eine unglaubliche Machtausspielung wäre der spanischen Regierung, aber man denkt darüber nach, diesen Artikel zu zücken und damit es eben nicht zur Unabhängigkeit kommt und Madrid quasi die Hand auf Barcelona halten kann und das Parlament sozusagen entmachtet. Möglicherweise kommt diese Option aber. Niemand weiß es.
Oliver Neuroth in Barcelona, dankeschön. Heute gab es in Katalonien einen Generalstreik.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Verena von Keitz, warst du eigentlich schon mal auf dem Oktoberfest?
Ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
Das gibt's doch gar nicht. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Natürlich war ich schon auf dem Oktoberfest und habe auch schon auf dem Kotzhügel geknutscht. Nicht gekotzt, aber geknutscht.
Auf dem Kotzhügel? Ja. Was genau ist das?
Das ist so ein kleiner Hügel, wo man kotzen geht oder Pipi machen geht als Mann. Oder und manchmal als auch als Frau vielleicht auch manchmal, ja. Ist total ekelhaft. Und obendrauf stehst du dann und knutschst, wenn du jemanden findest.
Obendrauf und unten ja, ganz dann der Rest der körperlichen Ausscheidungen. Ist ja schön.
Heute ist,
schade, dass ich da noch nie war.
Heute ist nicht nur Nationalfeiertag, heute geht auch das bayerische Nationalfest zu Ende, eben das Oktoberfest. 18 Tage hat es gedauert. Diesmal sind Polizei und Veranstalter wieder ganz zufrieden, ne, Verena?
Ja, in diesem Jahr waren nach einer vorläufigen Bilanz der Festleitung rund 6,2 Millionen Besucher da. Und damit ist wieder diese magische Grenze geknackt, die wohl bei 6 Millionen Euro liegt. 6 Millionen Besuchern im letzten und im vorletzten Jahr waren es nämlich weniger als 6 Millionen Besucher und da gab es dann immer schon so Unkenrufe, oh, es wird immer schlechter mit dem Oktoberfest. Das wurde auch darauf zurückgeführt, dass die Leute jetzt gerade nach dem Amoklauf in München im Juli 2016 möglicherweise Angst um ihre Sicherheit hatten und deswegen weggeblieben ist. Aber das scheint jetzt tatsächlich wieder in Ordnung zu sein.
Ist es auch gerechtfertigt? Ist also alles friedlich abgelaufen?
Also zumindest ist das die Einschätzung von Polizei und Rettungskräften, wie heute verlautbart. Also der Pressesprecher der Münchner Polizei, der sagte heute, das war ein friedliches Oktoberfest. Es habe auch weniger Körperverletzungen gegeben. Allerdings, und das fand ich jetzt wieder interessant, gab es wohl relativ viele Maßkrugschlägereien, was ich jetzt persönlich nicht so besonders friedlich finde, wenn sich da die Jungs die Krüge an den Kopf hauen. Also wir haben ja auch immer wieder in den Zeitungsberichten gelesen, wie das abgeht. Und so ein Maßkrug, das habe ich heute nochmal nachgeguckt, wiegt 1,3 Kilo. Den an den Kopf zu kriegen, kann auch wirklich schon mal gefährlich sein.
Fliegen auch manchmal durch die Gegend, 2-3 Meter weit und dann duckst du dich gerade vielleicht noch so weg oder so. Ich habe das auch schon
erlebt. Hast du das erlebt?
Echt krass, ja, ja. Aber die meisten haben doch die Krüge hoffentlich zum Trinken verwendet.
Ja, und das offenbar nicht zu knapp. Nach Angaben der Brauereien tranken nämlich die Besucher der Wiesen dieses Jahr 7,5 Millionen Maß Bier. Und das ist deutlich mehr als letztes Jahr. Da waren es nur 6,1 Millionen Maß.
Aber da waren es auch weniger Besucher.
Ja, aber die Frau von Karls, die hat mal eben den Taschenrechner angeworfen. Wenn du das nämlich umrechnest, dann hat in diesem Jahr jeder Gast, also es waren ja 6,2 Millionen, im Durchschnitt 1,2 Maß Bier getrunken. Und im letzten Jahr waren es dann nur 1,09 Maß pro Person.
Okay. Vorläufige Bilanz des Oktoberfests in diesem Jahr 2017. Viele Gäste, viel Bier, aber alles in allem auch friedlich.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Late-Night-Talker Jimmy Kimmel mit Tränen in den Augen. Vielleicht habt ihr heute seinen knapp 10 Minuten langen Monolog zur Massenschießerei in Las Vegas gesehen. Er sagt, es muss Schluss sein mit dem aktuellen Waffengesetz. Kein Mensch braucht vollautomatische Gewehre und gar niemand braucht 10 Stück davon.
We have a major problem with gun violence in this country and I hate talking about stuff like this. I just want to, you know, laugh about things every night, but it feels like someone has opened a window into hell. What I'm talking about tonight isn't about gun control. It's about common sense. Common sense says no good will ever come from allowing a person to have weapons that can take down 527 Americans at a concert. No American citizen needs an M16 or 10 of them. And maybe that way we don't do this again. I mean, that seems very reasonable to me.
Es ist und es bleibt unfassbar, dieser Massenmord mit 59 Toten in Las Vegas gestern und dann auch noch die verwirrenden Informationen über den Täter Stephen Paddock, Millionär und Rentner, mehrfacher Immobilienbesitzer, 2 Kleinflugzeuge soll er auch noch haben. Tilo Kössler, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in den USA. Was weiß man denn mittlerweile über den Hintergrund von diesem Stephen Paddock?
Ja, das ist in der Tat, Ralf, ein seltsames Täterprofil. Der Mann ist 64 Jahre alt gewesen, ein Pensionär, Profizocker. Er hat immer bei TV-Pokerspielen mitgemacht, Millionär durch Immobiliengeschäfte. Er hat keinerlei Vorstrafen, er hat keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Das Persönlichkeitsprofil entspricht überhaupt nicht dem eines typischen Massenmörders, hat das FBI gesagt. Keine Indikatoren hätten dafür gesprochen, ihn als Risikofaktor einzustufen. Aber ein Waffennarr. Man hat 43 Waffen von ihm gefunden, die hat er in 10 Koffern mit aufs Zimmer gebracht. Und bei Guns and Guitar, diesem Laden, hat er kürzlich nochmal neue Waffen gekauft und der Waffenhändler hat gesagt, der Mann hat überhaupt keinen Eindruck hinterlassen, instabil oder unfit zu sein.
Jetzt sprechen wir auch schon wieder über ihn, was das für ein Typ ist. Aber du bist skeptisch, was die vielen Details angeht, die wir über ihn erfahren, auch über die Berichterstattung über diesen Täter, was die angeht in den USA. Warum?
Ja, es bezieht sich auf diese Ritualisierung, die stattfindet, nicht nur in der Politik, dies wird ja jetzt auch thematisiert in der Diskussion. Es geht um die Trauerkultur. Catherine Clark zum Beispiel aus Massachusetts hat gesagt, es ist immer dasselbe Ritual. Einige Tage nach so einem Ereignis gibt es Appelle der Einigkeit und dann kommt die Schweigeminute und das war's dann. Es gibt keinerlei Konsequenzen. Lass mich das mal an 2 Beispielen festmachen. Es sind sofort sehr viele Details genannt worden. Experten haben gesagt, geht nicht so in die Einzelheiten der Waffen. Hier wurden Details genannt, automatische, halbautomatische Waffen. Da bekommen Waffennarren feuchte Augen, wenn sie diese Details hören. Das weckt Begehrlichkeiten. Oder diese Unart, Namen zu nennen. Die Behörden haben nicht nur den Namen des Täters genannt, sondern auch den seiner Begleiterin, die nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hatte. Die Folge war, dass rechtsextreme Blogs den Namen gegoogelt haben und dann behauptet haben, nicht Stephen Paddock sei der Mörder, sondern der Ehemann Geary Denley. Warum? Weil sein Facebook-Profil darauf hinwies, ein Liberaler zu sein und diese rechten Kreise versuchten, den Demokraten dieses Attentat irgendwie in die Schuhe zu schieben. Das folgte war eine Hetzkampagne gegen einen Mann, der völlig, völlig unschuldig war. Und in Zeiten von Fake News und Twitter-Storms, denke ich, ist es unverantwortlich, solchen Namen zu nennen.
Dieser Mann wird immer als Lone Wolf bezeichnet, so als Alleingänger auch. Das ist, wie ich finde, ein relativ positiver Ausdruck. Also das mutet jedenfalls nicht sehr negativ an. Warum nennt man nicht diesen Mann einfach Massenmörder eigentlich?
Ja, dieser Begriff des Lone Wolf, der hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Aber die Wortwahl, das ist schon richtig. Es ist ein Massenmörder und das, was da geschehen ist, war ein Terrorakt. Aber auch der Präsident hat in seiner sehr verschwommenen und pathetischen und auf Bibelzitate rekurrierenden Rede das Eigentliche nicht gesagt, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt hat. Und er hat auch die Waffengesetze nicht angesprochen. Also er hat sich um alles herumgedrückt, was man eigentlich über diese Geschichte hören wollte. Und das ist schon wahr. Auch die Wortwahl trägt zur Verschleierung bei. Es ist eine Ritualisierung in der medialen Darstellung dieser schrecklichen Ereignisse.
Also das Waffenrecht, da hieß es ja sofort, wir brauchen gar nicht über das Waffenrecht in den USA erstmal sprechen. Erstmal müssen wir aufarbeiten. Aber in anderen Fällen heißt es natürlich sofort, was weiß ich, wenn es einen Großbrand gab, wir müssen sofort was ändern, wir müssen die Gesetze ändern. Auch hier wieder Stillschweigen über die Waffen. Weiterhin.
Ja. Ja, nicht nur die Republikaner haben ja abgelehnt, immer schärfere Waffengesetze abgelehnt. Auch viele Demokraten sind glühende Verfechter des Second Amendment, dieses zweiten Verfassungszusatzes, der das Recht auf Waffen festschreibt. Und man darf nicht vergessen, die NRA ist wahnsinnig mächtig. Das ist die National Rifle Association, die Lobbygruppe der Waffenhersteller. Donald Trump ist mit Hilfe der NRA an die Macht gekommen. Er selbst hat das eingeräumt, hat gesagt, ich bin nur mit ihrer Hilfe das geworden, was ich bin. Aber die Republikaner hatten vor, diese bestehenden Restriktionen jetzt noch zurückzufahren. Das wird ihnen jetzt, denke ich, schwerer fallen. Es gibt eine Initiative eines Abgeordneten, der allen jenen, die eine Lizenz haben, ihre Waffen offen zu tragen, ermöglichen soll, das auch über die Grenzen der Staaten hinweg zu tun. Auch das wird nicht hinhauen. Es gibt eine Initiative, auch Schalldämpfer frei verkaufen zu dürfen. Sie unterliegen strengen Regeln. Ich denke auch, dass die Waffengesetzgebung so oder so zum Wahlkampfthema werden wird. Chris Murphy, ein glühender Verfechter der Verschärfung von Waffengesetzen, hat gesagt, der Kongress muss endlich seinen Hintern heben. Und ich möchte noch ein Zitat nennen, Ralf, das finde ich ganz bemerkenswert. Der Country-Gitarrist Caleb Kelter, der auf der Bühne stand, als die Schießerei war, der hat gesagt, ich war mein ganzes Leben lang ein Anhänger des Rechts auf Waffen. Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr ich daneben lag. Genug ist genug. Wir haben selbst immer Waffen in unseren Trucks gehabt, wo die Anlage drin war. Und was haben sie uns jetzt genützt. Ich denke, es wird sich nicht unmittelbar jetzt etwas an den Gesetzen tun, aber die Debatte wird nicht mehr tot zu kriegen sein.
Thilo Kößler mit Einschätzungen aus den USA. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist eigentlich ein Frühstück? Ist ein trockenes Brötchen alleine ein Frühstück? Offenbar nicht. So ein Frühstück muss somit auch nicht vom Arbeitgeber zum Versteuern angemeldet werden und vom Arbeitnehmer versteuert werden, wenn die Mitarbeiter tatsächlich so ein Frühstück bekommen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert. Wir dröseln das mal auf. Es gab nämlich den Fall, dass das Finanzamt Geld wollte und eine Softwarefirma geklagt hat, hat gesagt, nein, das ist kein Frühstück. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat die Causa Frühstück für uns nochmal aufgedröselt. Magdalena, was wollte das Finanzamt Münster denn steuerlich überhaupt geltend machen?
Also der Tatbestand dieser doch etwas absurden Klage lautete:
Streitig ist, ob und wenn ja, in welchem Umfang die unentgeltliche Gestellung von Heißgetränken und unbelegten Brötchen an die Arbeitnehmer der Klägerin einen Sachbezug darstellt, der dem Lohnsteuerabzug unterliegt.
Jawohl, also das Finanzamt sagte, ja, wer in der Kantine trockene Brötchen, genauer gesagt Laugenbrötchen, Käsebrötchen, Käsekürbisbrötchen und Rosinenbrötchen zur Verfügung stellt, plus noch einen Automatenkaffee, der muss gemäß der Sozialversicherungsentgeltverordnung besteuert werden. Und die Firma, um die es geht, sollte jetzt für 3 Jahre für ihre 80 Angestellten eine Steuernachzahlung von 1,50 Euro bis 1,57 Euro je Mitarbeiter abdrücken. Also jetzt nicht gerade wenig. Und da wurde jetzt gestritten, ab wann ist denn ein Frühstück ein Frühstück? Und das Finanzamt meint in der Klageschrift:
Bei der Kombination von trockenen Brötchen oder Brot und Heißgetränk handelt es sich um ein Frühstück und damit um eine Mahlzeit, die mit dem amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltsordnung zu bewerten ist.
Also kurzum, ein trockenes Brötchen mit ohne alles und ein Kaffee aus dem Plastikbecher soll eine vollwertige Mahlzeit sein, sagt das Finanzamt. Daraufhin konterte die Klägerin, ich nehme mal an die Chefin der Softwarefirma, aber so:
Ein einfaches Brötchen und ein Getränk erfüllen nicht den Tatbestand einer Mahlzeit. Üblicherweise wird mit dem Begriff des Frühstücks nicht ein einfaches Brötchen ohne Belag assoziiert. Ein Brötchen ist wie Gebäck steuerlich als Aufmerksamkeit zu behandeln und muss daher nicht versteuert werden.
Okay, ich meine, jeder von uns denkt sich doch auch, ach nee, echt nicht, für ein Frühstück braucht es schon ein bisschen mehr als jetzt so ein trockenes Brötchen und ein billiges Heißgetränk. Es liegt aber doch eigentlich auf der Hand, oder nicht?
Ja, absolut. Also denkst ja nicht nur du, sondern auch ich und etliche andere auch, die ich heute gefragt habe.
Was für mich auf jeden Fall zum Frühstück dazu gehört, ist Obst, irgendwas Frisches.
Natürlich ist es auch schön, wenn es natürlich noch Lachs dazu gibt oder tollen Aufschnitt.
Brötchen, warme Brötchen am liebsten.
Am besten dazu mal einen Kaffee mit ganz viel Milchschaum.
Omelette mit Schinken.
Und Orangensaft, wenn wir gerade bei O sind.
So, und das war alles nicht dabei und die Richter aus Münster sahen das genauso und urteilten im Sinne der Klägerin, nämlich, dass es sich nicht um ein Frühstück handele, weil kein Brotaufstrich dabei war. Und ein weiteres Kriterium, ob sich's um eine zu versteuernde Mahlzeit handelt, ist nämlich auch der Gebrauch von Messer und Gabel. Mhm. Ja, und na klar, bei so einem trockenen Brötchen braucht man natürlich kein Besteck, also ist es nur eine Kost und kein Frühstück.
Und Kost muss nicht versteuert werden.
Doch, aber da gibt es eine Freigrenze. Das sind 110 Euro pro Kopf und Jahr. Und die wurde eben bei diesem Unternehmen nicht überschritten. Also es ist amtlich, bei der Kombination von Heißgetränk und unbelegtem Brötchen handelt es sich nicht um ein Frühstück. Im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1 bla Sozialversicherungsentgeltverordnung.
Zu einem richtigen Frühstück gehört also zum Beispiel Brotaufstrich dazu und das Verwenden von Besteck. Erst dann wird es teuer für den Arbeitgeber, beziehungsweise er muss dann eben auch Steuern bezahlen. Trockene Brötchen allein sind lediglich Kost.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Bei der Google-Suche kosten in Zukunft möglicherweise mehr Texte Geld. Google hat angekündigt, den Verlagen entgegenzukommen. Die sollen selbst entscheiden können, welche Inhalte hinter einer Paywall verschwinden und damit kostenpflichtig sind. Bisher hatte Google die Verlage gezwungen, mindestens 3 Artikel pro Tag kostenlos anzuzeigen. Es geht vor allem um journalistische Inhalte. Google findet, dass viele Bezahlsysteme für die Nutzer zu kompliziert sind. Das Unternehmen will den Verlagen nach eigenen Angaben helfen, einfachere Systeme einzuführen. Also, dass ein Klick reicht und der Nutzer nicht sämtliche Daten samt Kontoinformationen angeben muss, um einen kostenpflichtigen Artikel zu lesen. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben es später leichter, weitere Sprachen zu lernen. Das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Die Studie wurde von der Georgetown University in den USA durchgeführt. Die Wissenschaftler haben sich dabei die Gehirne von 13 zweisprachigen und 16 einsprachigen Studenten angeschaut, während die eine neue Sprache gelernt haben. Dabei fanden sie eindeutige Unterschiede zwischen den Lernstrukturen. Nach einem Tag Sprachtraining konnten die Forscher in den Gehirnen der zweisprachigen Studenten schon ein bestimmtes Gehirnwellenmuster feststellen. Das ist sonst zu sehen, wenn Muttersprachler ihre Sprache sprechen. Bei den einsprachigen Studenten waren diese Gehirnwellen nicht am ersten Lerntag zu sehen, sondern erst nach einer Woche Intensivtraining. Studenten in Deutschland zahlen deutlich mehr Miete als früher. Die Funke Mediengruppe zitiert aus einem Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach sind die durchschnittlichen Preise bei Neuvermietungen für Studenten in Groß- und Unistädten seit 2010 um bis zu 70% gestiegen. Den größten Anstieg gab es in Berlin, es folgten Stuttgart und München. Am wenigsten stiegen die Mieten in Jena. Da wurde es in den letzten 7 Jahren knapp 10% teurer. Die Preissteigerungen liegen laut Institut der deutschen Wirtschaft nicht nur am Wohnraummangel, sondern auch daran, dass immer mehr Wohnungen möbliert angeboten werden.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern Physiologie- und Medizin-Nobelpreis und heute 3 Forscher aus den USA bekommen den für den Nachweis der sogenannten Gravitationswellen Physik-Nobelpreis. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Diese Entdeckung, die gilt ja tatsächlich als wissenschaftliche Sensation.
Ja, denn diese verflixten Gravitationswellen nachzuweisen, daran knobeln und experimentieren schon Physiker seit Albert Einstein die Dinger vor 100 Jahren mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hatte. Aber eben erst vor 1,5 Jahren sind die jetzt ausgezeichneten Forscher an die Öffentlichkeit gegangen. Sie hatten ein halbes Jahr vorher Experimente gemacht und haben gesagt:
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves.
Also Leute, wir haben sie gemessen, die Gravitationswellen.
Das ist alles so schwierig und du musst es mir ganz genau erklären. Kannst du versuchen, es leicht zu erklären, beschreiben, was Gravitationswellen sind, damit wir ein wenig besser Bescheid wissen?
Also das Ganze ist eben Astrophysik. Gravitationswellen lösen quasi ein Zittern des Universums aus und grob gesagt entstehen die, wenn eine Masse, das ist zum Beispiel ein Stern, ne, wie die Sonne, in unserem Universum seine Geschwindigkeit ändert, sich also langsamer oder schneller bewegt. Allerdings ist dieser Effekt, den die Gravitationswellen auslösen, dieses Zittern des Universums, sehr klein. Und Albert Einstein hat schon damals gesagt, der ist unmessbar klein. Das wird man nie nachweisen können.
Aber die Forscher haben es jetzt doch geschafft.
Ja, denn heute sind natürlich die Messmöglichkeiten sehr viel weiterentwickelt, als Albert Einstein sich das vielleicht damals hatte vorstellen können. Und es gibt im All zum Glück auch sehr große Objekte mit viel Masse, das sind zum Beispiel schwarze Löcher, die alles in ihrer Umgebung anziehen, also gravitationskraftsmäßig. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel 2 schwarze Löcher zu einem ganz fetten schwarzen Loch verschmelzen, weil sie sich einander angezogen haben, dann entstehen starke Gravitationswellen, die das Universum dann stärker zu diesem Zittern bringen, wenn man sich das so vorstellen will. Und die Forscher, die jetzt ausgezeichnet wurden, die haben mit ihrer Anlage genau das eben beobachtet, den Effekt von Gravitationswellen, die beim Verschmelzen von 2 solchen schwarzen Löchern vor 1,3 Milliarden Jahren entstanden sind.
Wahnsinn. Das sind jetzt Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr. Da haben die das entdeckt oder beziehungsweise nachweisen können. Und jetzt schon der Nobelpreis, das ist sehr ungewöhnlich, oder? Du hattest ja gestern gesagt, dass der oft erst sehr viel später nach bahnbrechenden Erkenntnissen verliehen wird, also Jahre oder Jahrzehnte später.
Ja, das ist wirklich ungewöhnlich, denn man will beim Nobelpreis einfach verhindern, dass etwas ausgezeichnet wird, das sich im Nachhinein dann als Flop herausstellt. Und wenn man zu früh so einen Preis vergibt, dann kann das eben sein. Aber in diesem Fall war offenbar wirklich ganz schnell klar, dass die Forscher sich nicht irrten. Und die Fachwelt war auch sofort davon überzeugt, dass das Nobelpreis würdig ist. Es ist nämlich schon einen Tag nach der Veröffentlichung damals, das war im Februar 2016, da hat sich jemand vom Nobelpreiskomitee gemeldet und hat gesagt, dass die Gravitationswellenforscher leider im Jahr 2016 nicht mehr berücksichtigt werden könnten, weil alle Nominierungen für einen Nobelpreis bis Ende Januar eingegangen sein müssten. Das war halt ein bisschen zu spät.
Dafür hat es jetzt in 2017 geklappt. Also drei US-Forscher sind heute gewürdigt worden. Klar ist aber auch, dass an so einer Forschung natürlich noch sehr viel mehr Leute beteiligt sind als nur die drei.
Klar. Und in diesem Fall waren es sogar auch deutsche Physiker, die da sehr dran beteiligt waren. Vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. Die haben nämlich das Lasermessverfahren entwickelt, mit dem die Gravitationswellen nachgewiesen werden konnten. Insofern hatten die auch wohl ein bisschen darauf gehofft, dass sie vielleicht den Nobelpreis auch bekommen. Aber die Jury hat eben anders entschieden und den wissenschaftlichen Leiter der internationalen Kooperation als Dritten geehrt.
Der Physik-Nobelpreis würdigt den Nachweis von Gravitationswellen im All. Und Albert Einstein würde sich heute wahrscheinlich sehr freuen. So mit Wuschelhaaren und mit Zunge rausstrecken, so wie wir ihn kennen. So Wuschelhaare, wie du gerade hast.
Weil ich den Kopfhörer so über meine Haare gezogen habe.
Weil du den Kopf ein wenig komisch über den Kopf gezogen hast.
Ich weiß gar nicht, warum.
Verena von Kaltz mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sind alle frustriert von dem langsamen Fortschritt der vergangenen Monate, hat der britische Finanzminister Philip Hammond gesagt. Und er meint damit die Brexit-Verhandlungen. Bei der EU heißt es auch, kein ausreichender Fortschritt, wobei die Schulter eher auf die Briten geschoben wird. Deshalb haben die EU-Abgeordneten heute in Straßburg darüber abgestimmt, ob man die weiteren Gespräche mit Großbritannien, also die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen, nicht aufschieben sollte, damit man Phase 1 erstmal ordentlich abschließen kann. Wir haben heute mit Ralf Siener, unserem EU-Korrespondenten, gesprochen und ihn gefragt, Ralf, was haben die Abgeordneten da heute abgestimmt?
So einig waren sich die EU-Abgeordneten in Straßburg ganz selten. 557 von 678 anwesenden Abgeordneten. Also die ganz überwiegende Mehrheit der Parlamentarier hat ganz klar gesagt, noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, an dem die EU mit den Briten über einen zukünftigen Freihandelsvertrag sprechen kann.
Was bedeuten diese Abstimmungsergebnisse jetzt und die Resolution?
Die Resolution, für die die EU-Abgeordneten gestimmt haben, noch nicht mit den Briten über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, die ist zwar nicht rechtsverbindlich, aber sie ist ein ganz klares Indiz des Parlaments. Wir wollen nicht, dass mit den Briten über die Zukunft verhandelt wird, bevor die Gegenwart sozusagen überhaupt klar ist. Bevor der Trennungsvertrag nicht steht, kann man nicht schon über das zukünftige Liebesverhältnis sprechen. Und das deckt sich auch mit der Haltung der EU-Kommission. Parlament und Kommission und auch der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs sind in diesem Punkt völlig auf einer Linie. Und man darf nicht vergessen, das EU-Parlament muss, wenn es irgendwann einmal einen Brexit-Deal geben sollte, diesem Handel, diesem Vertrag auch zustimmen. Es hat also durchaus Macht.
Der Brexit-Verhandler auf EU-Seite, das ist ja Michel Barnier, und der hat ganz klare Vorgaben, wann er mit den Briten über was verhandeln darf. Also eigentlich gibt es keinen Schritt 2, bevor nicht Schritt 1 abgeschlossen ist. Was fehlt denn noch bei Schritt 1?
Bei Schritt 1 fehlt eigentlich noch alles, was die EU-Kommission von den Briten erwartet. Sie erwartet eine ganz klare Zahlungszusage. Sie sagt, ihr Briten seid Verpflichtungen eingegangen gegenüber den 27 anderen EU-Staaten. Diese Verpflichtungen sind rechtsverbindlich. Da müsst ihr für gerade stehen. Ihr könnt nicht einfach euch vom Acker machen und sagen, das gilt jetzt alles nicht mehr. Bisher haben die Briten keine konkrete Zahl genannt. Es waren mal vage 20 Milliarden ins Auge gefasst. Das reicht der EU-Kommission überhaupt nicht. Die geht von mindestens 60 Milliarden aus. Da gibt es also noch eine große Lücke. Und schriftlich hat man von den Briten in dieser Sache noch überhaupt nichts. Genauso unklar ist, Welche Rechte haben EU-Bürger in Zukunft in Großbritannien und vor allem vor welchem Gericht können sie diese Rechte einklagen? Die Europäer sagen ganz klar, natürlich vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Die Briten sagen, nein, dieser Europäische Gerichtshof ist in Zukunft nicht mehr unsere. Also auch da ist man sich noch nicht einig und auch nicht einig ist man sich bei der Frage, wie eigentlich in Zukunft die Grenze aussehen soll, die Grenze zwischen Irland und Nordirland, die ja dann eine Außengrenze der EU sein wird.
Ursprünglich sollte ja die zweite Verhandlungsrunde im Oktober beginnen. Gibt es jetzt einen neuen Zeitplan?
Genau, beim EU-Gipfel am 19. und 20. Oktober, da sollte eigentlich grünes Licht gegeben werden für die zukünftigen Handelsvereinbarungen. Dieser Termin wird jetzt nicht wahrgenommen werden können. Der nächste ist Anfang Dezember. Und wenn man da auch nicht weiterkommt, dann rückt natürlich die Gefahr eines harten Brexit immer näher. Also, dass Großbritannien rausfällt aus dem EU-Binnenmarkt, aus der Zollunion und dann im Grunde genommen zur Europäischen Union ein schlechteres Handelsverhältnis hat als die Türkei.
Ralf Siener über das Verschieben der Phase 2 bei den Brexit-Verhandlungen. Erst muss Phase 1 abgeschlossen werden, sagt die EU.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir freuen uns auf zwei Newcomer-Bands auf unserer Bühne. Auf der Deutschlandfunk Nova Bühne im Kammermusiksaal im großen Haus des Deutschlandfunk. Zwei Newcomer-Bands, eine ist aus Hamm, die andere aus Köln. Bergfilm und Giant Rooks spielen übernächsten Sonntag am 15. Oktober hier bei uns. Bergfilm kennt ihr, habt ihr schon gehört bei uns, haben auf vielen Festivals gespielt diesen Sommer, genauso wie die fünf Jungs von Giant Rooks. Deren Song Bright Lies sofort ins Ohr geht. Schöner Ohrwurm, Verena.
Ich bin voll dabei. Allerdings finde ich es lustig, dass anscheinend im Moment so Frauen namens Ophelia derzeit jede Menge Bands um den Verstand bringen. Also letztes Jahr haben ja schon die Lumineers eine Ophelia besungen. Mhm. Und jetzt die Jungs hier wieder von Giant Rooks. Die klingen allerdings ein bisschen melancholischer. Giant Rooks wollen sich auch nicht so ganz richtig festlegen, was für eine Art von Musik sie machen. Aber sie haben schon jede Menge durchprobiert. Das haben uns Fred und Finn beschrieben.
Erst war der Punk da, dann haben wir so ein bisschen Bluesmusik ziemlich viel gemacht. Und jetzt weiß ich auch nicht, wie nennt man die Musik jetzt mal?
Oh, bloß nicht, bloß.
Okay, ich habe nichts
Warum
gesagt.
Warum fragst du die Frage selbst?
Ich habe nichts gesagt, scheiße.
Also,
nicht festlegen.
Wir hören auch hier, es ist kompliziert, dazu guter Pop. Wieso nennen wir es nicht einfach Pop? Ist doch guter Pop.
Genau.
Fertig, okay. Und ihr seid dabei bei gutem Pop auf unserer Bühne. Wir laden euch ein, schenken euch Kartentickets, schickt jetzt einfach eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de mit eurem Namen, mit eurer Telefonnummer dazu. Und dann sagen wir euch noch diese Stunde, ob ihr dabei seid oder nicht. Es gibt immer jeweils zwei Tickets für die Giant Rooks, für Bergfilm im Kammermusiksaal des Deutschlandfunk. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Karneval, das können sie. Das wissen wir von den Mainzern. Wobei, die sagen natürlich nicht Karneval, sondern die sagen Fasenacht. Heute ist aber eine andere große Party in dieser Stadt. Die offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit mit hunderttausenden Besuchern plus viel Prominenz, Politikprominenz und einer Mainzer Pathos-Version von Beethovens Ode an die Freude. Aha. Das alles eine Woche nach der Bundestagswahl, die gezeigt hat, so einheitlich ist Deutschland politisch offenbar nicht. Ilona Hartmann für uns in Mainz. War das bei diesem großen Bürgerfest heute auch ein Thema? Dieses in Teilen immer noch große Unterscheiden zwischen Ost und West?
Ja, auf jeden Fall, vor allem in der Rede von Bundespräsident Steinmeier. Er hat heute am Tag der Deutschen Einheit vor neuen Mauern in der Gesellschaft gewarnt. Also sagte, die große Mauer, die sei zwar weg vor 28 Jahren gefallen, aber es seien eben andere Mauern entstanden. Dabei hat er ganz klar Bezug genommen auf die Bundestagswahl. Und er sagte, die Sehnsucht nach Heimat sei gewachsen. Die dürfe man aber auf keinen Fall den Nationalisten überlassen. Er forderte Argumente statt Empörung und hat dabei auch alle Deutschen in die Pflicht genommen. Ich würde mal sagen, es war vielleicht nicht die ganz große Hauruck-Rede, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Steinmeier die drängendsten Probleme deutlich angesprochen und dabei auch den richtigen Ton getroffen hat.
Der Bundespräsident, die Kanzlerin, viel Politikprominenz war heute in Mainz. Welcher Ton ist denn generell in deren Reden mitgeschwungen? Eher Einheitsfreude oder auch Sorge um die Zukunft des Landes?
Ja, es war eigentlich mehr so eine Art Aufforderung, sich doch bitte zu freuen und das auch zu würdigen, was es da zu freuen gibt. Also ich denke schon, dass insgesamt bei den Politikern auch der Eindruck entstanden ist, dass viele Menschen das eben nicht mehr so richtig zu würdigen wissen, was da vor 27 Jahren erreicht wurde. Und das war so, wie gesagt, der Aufruf, das doch mal wieder zur Kenntnis zu nehmen und sich einfach bewusst zu machen, was für Güter man damals auch errungen hat mit Freiheit, Demokratie und Gleichheit.
Ich bin ja gebürtiger Mainzer und ich habe vorhin noch mit meinem besten Freund in Mainz telefoniert. Der sagt, so viel Polizei und Hochsicherheitsfahrzeuge hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. Es gibt eine Hochsicherheitszone rund um den Dom, der Luftraum über der Stadt war gesperrt. Ist aber alles ruhig geblieben, oder?
Ganz genau. Die Polizei sagt, es war absolut friedlich. Es gab überhaupt keine Probleme. Ein einziges Ereignis außer der Reihe, das war ein verdächtiger Gegenstand im Rhein, der sich dann aber als ein Haufen alter Schrott entpuppt hat. Also die Polizei war rundum zufrieden und vermutlich heute Abend auch echt froh, wenn das Ganze vorbei ist. Eine Polizeisprecherin sagte wörtlich, das sei wirklich eine Mammutaufgabe gewesen.
Wie war denn das Bürgerfest drumherum? Pommesbuden, Zuckerwatte, Autoscooter oder auch was zum Zuhören und Zugucken?
Vor allem auch viel zu mitmachen. Die Bundesländer hatten ja oder haben alle ein eigenes Zelt hier und da gibt es unglaublich viel zu gucken. Ich habe von einigen Leuten gehört, die sagten, es sei einfach total spannend, dass alle Bundesländer hier vertreten seien. Da könnte man ganz viel Neues erfahren, auch über die Länder. Einige sagten, sie würden jedes Jahr in die Stadt reisen, in der Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird. Und in Mainz sei ihnen besonders aufgefallen, dass die Leute hier alle so nett seien. Also ein großes Lob für Mainz. Und das Bürgerfest ist auch noch voll im Gang. Also in der Innenstadt hier ist es proppenvoll im Moment noch.
Und es ist ja auch eine sehr schöne Stadt, das muss man noch dazu sagen.
In der Tat.
Dankeschön nach Mainz und schönen Abend.
Gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wissenschaftler aus Deutschland wollen das nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben bewahren. Mehrere Institute arbeiten dafür mit einem tschechischen Zoo zusammen. Dem gehören die letzten drei nördlichen Breitmaulnashörner, die es noch gibt. Sie leben mittlerweile in einem Schutzgebiet in Kenia. Auf natürlichem Weg können sich die Tiere nicht mehr fortpflanzen. Forscher haben jahrelang ein Verfahren entwickelt, wie man sie künstlich vermehren könnte. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin hat jetzt angekündigt, dass es die Methode noch dieses Jahr für die Nashörner in Kenia vorbereiten will. Den beiden letzten Weibchen sollen dafür Eizellen entnommen werden. Dem letzten Männchen wurde schon Sperma entnommen. Im Labor sollen dann Embryonen entstehen und die sollen dann südlichen Breitmaul-Nashörnweibchen eingepflanzt werden, damit die sie austragen, sozusagen als Leihmutter für die nördlichen Verwandten. Seit der Wolf zurück in Deutschland ist, fürchten viele Nutztierhalter um ihre Herden. Um Schafe zu schützen, werden schon spezielle Netzzäune unter Strom gesetzt, die bis in den Boden gehen. Da kann der Wolf kaum drunter her. Für die Rinderzucht sind solche Zäune aber nicht praktikabel, weil die Tiere auf größeren Flächen gehalten werden und dafür sehr viel Zaun gebraucht würde. Kuhweiden sind deshalb oft nur mit einem umlaufenden Draht eingezäunt, damit die Rinder nicht weglaufen. Experten des Wolfskompetenzzentrums Sachsen-Anhalt testen aber jetzt Varianten des Weidezauns, bei dem mehrere Drähte in unterschiedlichen Höhen gespannt werden. Sie könnten dann in Zukunft den Wolf davon abhalten, Kälber zu reißen. Wer Medizin studieren will, braucht ein gutes Abi, sonst muss er oder sie zum Teil jahrelang auf einen Studienplatz warten. Der Numerus Clausus für Medizinstudenten ist schon lange umstritten. Ärzte sagen, der NC sollte abgeschafft werden. Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen sagte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, dass es ein neues Auswahlverfahren geben müsse. Die Abiturnote sage nichts über die Qualität künftiger Ärzte aus. Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein ist der gleichen Ansicht. Er sagte der Zeitung, dass auch Motivation, Berufserfahrung und soziales Engagement mit berücksichtigt werden müssten. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will, dass die Unis ihre Studenten so auswählen. Das Zulassungsverfahren ist allerdings nicht Bundessache, sondern Ländersache. Morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die Regeln zur Vergabe von Medizinstudienplätzen mit dem Grundgesetz vereinbar sind.
Deutschlandfunk Nova.
Was sagt Rajoy? Was sagt Puigdemont? Was sagt Juncker? Darüber haben wir viel geredet hier in Deutschlandfunk Nova in den vergangenen Tagen nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen. Jetzt wollen wir mal wissen, was sagt eigentlich Philipp? Philipp Wolf ist 31 Jahre alt, er kommt aus Berlin und er lebt seit Mai für ein Jahr in Katalonien und zwar in Barcelona, arbeitet dort als freiberuflicher Texter. Philipp, heute war Generalstreik bei euch, inwiefern hast du das heute zu spüren bekommen?
Also wir haben so ein Café hier in der Nähe von unserer Wohnung, da gehen wir mal ganz gerne arbeiten und dieses Café hat wie viele, viele andere Läden auch hier in der Gegend heute geschlossen, also es sind irgendwie sehr, sehr viele Das ist ein sehr geschlossener Streik. Fühlt sich das ein bisschen an. Jetzt sind wir ein bisschen weitergelaufen, um halt in ein Café zu kommen, das eben offen hat. Es sind ganz wenige Läden heute haben nur offen zum Beispiel.
Was ist mit dem Verkehr? Öffentlicher Nahverkehr fährt irgendwie auch nicht?
Eingeschränkt, soweit ich weiß. Ich habe es noch nicht probiert oder noch nicht getraut, das zu versuchen. Also wenn, dann wäre eher das Fahrrad angesagt heute. U-Bahn, Busse und so weiter sollen heute weniger fahren.
Schauen wir nochmal auf Sonntag. Wie hast du denn den Sonntag erlebt?
Relativ entspannt tatsächlich. Wir haben es von der Wohnung aus bekommen. Wir waren zum Essen verabredet, so gegen Mittag rum bei Freunden und hatten halt am Vormittag mitbekommen, dass da irgendwie so ein bisschen, dass es halt ausufert ein bisschen mit den Wahlen, dass das zu eskalieren droht. Waren auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, ob wir jetzt wirklich dann auf die Straße gehen wollen oder nicht. Sind dann normal losgegangen, um die Freunde zu besuchen. Und auf dem Weg dahin war wirklich, also das waren halt Leute auf der Straße, ja, aber Szenen der Eskalation oder sowas hat man jetzt nicht gesehen. Wir haben am Wahllokal vorbeigekommen, zufällig, aber auch da haben wir keine Polizei gesehen. Also das Bild war jetzt vor allem dann auch dadurch bestimmt über die Bilder, die man halt auch in den Nachrichten dann zum Beispiel gesehen hat. Die Senioren, die blutet zum Beispiel, sind halt sehr eindrucksstarke Bilder, aber die haben wir jetzt selber nicht erlebt.
Redet ihr da im Freundeskreis oder die Menschen in deinem Umfeld, in deiner WG zum Beispiel, viel über dieses Thema?
Es ist immer wieder präsent, ja, aber es ist nicht so politisch aufgeladen tatsächlich. Ich finde es immer spannend zu wissen, ne, geht die Person wählen, ja oder nein? Manchmal interessiert mich auch, ne, wie sie ja für, ob sie das dafür oder gegen die Abspaltung ist. Gerade auch wenn sie gegen die Abspaltung sind, finde ich es umso spannender. Es ist normal, wie bei der Bundestagswahl auch. Ne, spricht man da viel drüber, aber es ist nicht so mega hitzig.
Wobei, natürlich, wenn jetzt die Regionalregierung hingeht und tatsächlich die Unabhängigkeit ausruft und sagt, wir sind jetzt ein unabhängiger Staat, dann passiert extrem viel. Vielleicht. Also entweder Madrid greift ganz hart durch oder man kann sich momentan eigentlich noch gar nicht ausmalen, was da passiert. Insofern, wie denkst du über die Zukunft nach?
Ja, du, ich bleib da entspannt. Wir wissen ja gar nicht, was da passiert. Also diese 90%, ich muss dazu sagen, ne, ich bin ja nicht von hier, ich bin kein Katalane, ich habe da keine persönliche Haltung zu. Ich kann das ja von außen betrachten. Und es scheint laut katalanischer Seite Mehrheit zu geben, die für das Referendum sind. Aber die Frage ist natürlich, wie ist das jetzt zustande gekommen, das Ergebnis? Und natürlich wurde das unglaublich eingeschränkt. Auch das ist sehr kritikwürdig auch, wie das eingeschränkt wurde. Andererseits, wenn jetzt die katalanische Seite herkommt und sagt, so, wir sind jetzt unabhängig, ja, dann bin ich mal gespannt, wie das halt sich entwickeln wird. Also es hat, das ist nicht unriskant.
Dieses Geräusch hier haben wir in vergangenen Tagen immer wieder gehört, und zwar nachts für etwa 15 Minuten Menschen, die auf dem Balkon stehen, mit den Löffeln auf Töpfe klopfen oder an die Geländer ihrer Balkone. Ist das eigentlich immer noch so?
Letzte Nacht zumindest, ja. Mhm. Genau. Also die Leute holen da ihre Töpfe raus um 10 Uhr, Cacerolada wird das genannt. Und das ist ja eine Form des Protestes, der hat begonnen, seitdem die ersten Beamten mal festgenommen wurden, um da Druck zu machen. Und ist halt eine Reaktion der Katalanen auch auf die Situation. Es ist eine Darstellung, wir sind da, wir lassen uns nicht davon beeinflussen und wir verfolgen weiterhin die Ziele. Also so klingt das für mich. Ich finde es sehr beeindruckend, dass man kann die Uhr danach stellen, es ist wirklich um 10 Uhr, auf einmal schreckt man auf und was ist hier los? Ne? Ganz laut und super viele machen damit in ganz Barcelona eigentlich. Es geht dann so 10 Minuten lang ungefähr und dann verstummt es und dann gehen sie schlafen oder essen oder was auch immer sie machen.
Philipp Wolf lebt zurzeit in Barcelona, hat uns in Deutschlandfunk Nova erzählt, wie er so die vergangenen Tage erlebt hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und wir haben heute schon gehört, am Tag der Deutschen Einheit haben sich viele Politiker geäußert. Bei der Einheitsfeier war viel los. Wichtiges Ereignis für uns alle in der Geschichte. Trotzdem gibt es natürlich auch Leute, die kritisieren. Und es gibt Lästermäuler und es gibt Jan Böhmermann. Ja. Der hat es bei Twitter gemeldet, Verena.
Genau, wie jedes Jahr am 3. Oktober. Und dieses Jahr schreibt er, diese feierliche, fast heilige Stimmung heute am Tag der Deutschen Einheit, spürt ihr die auch so wenig wie ich?
Aber vielleicht trifft er damit tatsächlich das Gefühl von dem einen oder anderen an diesem Tag, oder?
Ja, vielleicht für all die, die auch nicht in Mainz sind oder so. Kann schon sein. Der Cartoonist Ralf Rute, der antwortet auf den Tweet mit: Der Rewe ist zu, das spüre ich. Also er hat auf jeden Fall anscheinend noch irgendwelche Anwandlungen. Und darauf, das ist vielleicht auch eine ganz nette Geschichte, antwortet dann Rewe mit seinem offiziellen Account: Gänsehaut.
Nett. Aber gibt es nicht auch Leute, ich sag mal, keine Promis, keine Politiker, die sich heute melden?
Ja, also es gibt durchaus auch Menschen, die wirklich noch Gänsehaut-Feeling verspüren, auch wenn das irgendwie so ein bisschen altbacken klingt. Dr. Walter Bier, so nennt er sich, schreibt, mein Gänsehaut-Moment ist immer noch die Balkonszene von Genscher in der Prager Botschaft. Das heißt, er hat da gute Erinnerungen an diese ganze Zeit. Und Fußballer Benedikt Höwedes, der erinnert auch nochmal daran, ohne Einheit kein Weltmeister, euch allen einen tollen Tag der deutschen Einheit.
Die Stimmung bei Twitter zur deutschen Einheit, nicht ganz einheitlich.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gab 8 Emmys für die Gebärsklavinnen. Wir sprechen nämlich heute Abend hier in Deutschlandfunk Nova über eine Serie, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. The Handmaid's Tale mit Elizabeth Moss. Die kennt ihr vielleicht als Präsidententochter bei The West Wing oder als Peggy bei Mad Men. Und mit Alexis Bledel, das ist die Rory aus Gilmore Girls. Und in dieser Serie, ja, da geht es um so eine dunkle Welt, in der wenige fruchtbare Frauen einer ultrareligiösen Oberschicht als Gebärsklavinnen dienen. The Handmaid's Tale läuft jetzt auch in Deutschland an, tatsächlich. Tom Westerholt, unser Moderator von Eine Stunde Film. Guten Abend, my dear.
Ja, guten Abend, ich grüße dich auch.
Du lachst schon so.
Ja, du siehst mich so ein kleines bisschen ratlos hier, ne? Also ich denke nämlich auch die ganze Zeit drauf rum. Erstens, was soll das? Zweitens, was kann das? 1985 war es ein Roman, der rauskam von Margaret Atwoods. Ist schon mal 1990 als Spielfilm rausgebracht worden. Handmaid's Tale war damals wahnsinnig schlecht, dieser Film. Jetzt aber die Serie, du hast es gesagt, 8 Emmys, sprechen natürlich schon eine qualitativ recht hochwertige Sprache. Ich bin bisher, sage ich ganz ehrlich, unentschlossen, weil auch ich bisher nichts sehen konnte, außer Trailern und einzelnen Ausschnitten.
Moment, aber ich habe vor ein paar Wochen noch mit einem Typen von Serienjunkies gesprochen. Ja. Der hat gesagt, du musst unbedingt Handmaid's Tale gucken. Ja. Seitdem ist es auf meiner To-Watch-List, auch wenn ich es noch nicht gucken konnte bisher. Jetzt könnte ich es ja. Soll ich?
Ja, das ist eine gute Frage. Aus Neugierde darf man ja grundsätzlich erstmal alles gucken, was angeboten wird. Bisher war es bei den Amerikanern auf Hulu zu sehen. Bei uns heißt das Portal dann Entertain TV von der Telekom, wo es zu sehen sein wird. Diese 8 Emmys machen neugierig. Und das, was man an Ausschnitten sieht, du hast gesagt, Elizabeth Moss kenne ich vor allem als Peggy aus Mad Men. Da ist sie mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben. Es ist schon stark besetzt und auch sicherlich ganz gut gemacht, was man da bisher sehen kann. Auf der anderen Seite, inhaltlich habe ich große Fragezeichen. Diese postapokalyptische Welt, die da schon in diesem Buch von 1985 beschrieben worden ist, in der Frauen, die paar Frauen, die noch fruchtbar sind, die meisten Frauen sind es nicht mehr wegen Reaktorunfällen, die es gegeben hat, spielt ja nur wenige Jahre in der Zukunft das Ganze, und dann diese alttestamentarische Gesellschaftsordnung, in der Männer wieder über Frauen verfügen, als eben diese Gebärmaschinen, die sich dann den willfährig hingeben müssen, die Beine breit machen müssen permanent, weil so ein paar reiche Säcke Nachwuchs zeugen wollen. Ich finde das höchst strange und bin letzten Endes ähnlich gespannt wie du auch und wahrscheinlich viele andere. Klar werde ich ab morgen gucken, wenn das dann bei uns zu sehen sein wird. Ein Qualitätsurteil jetzt zu fällen, wahnsinnig schwer.
Okay, du bist heute Abend kritisch. Du fragst dich auch, warum brauchen wir 2017 so eine Serie oder warum brauchen wir sie vielleicht eben gerade nicht in Zeiten, in denen sich sowieso vieles zurückdreht. Die ganze Welt irgendwie ein bisschen gefühlt zumindest sich zurückdreht.
Irgendwie schon.
Und das war's von uns. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.